Meine Damen und Herren, Sie hören heute den zweiten Teil des dreiteiligen Science-Fiction-Hörspiels »Kolonie im Meer« von John Wyndham, aus dem Englischen übersetzt von Lothar Heinicke und bearbeitet von Karl-Dietrich Karls. Die Regie hat Heinz-Dieter Köhler. Die Journalisten Mike und Phyllis Watson beobachten auf ihrer Hochzeitsreise, wie rotglühende Feuerkugeln ins Meer stürzen. Schon bald verdichten sich die Anzeichen dafür, dass diese Erscheinungen mit dem spurlosen Verschwinden zahlreicher Schiffe im Zusammenhang stehen. Die Berichte von Mike und Phyllis werden zunächst belächelt. Es dauert mehrere Jahre, bis das Phänomen wissenschaftlich untersucht wird. Mike und Phyllis dürfen als Beobachter an einem Forschungsprojekt teilnehmen. Auf dem Grund des Kaimangrabens wird nach den rätselhaften Kugeln gesucht. Die Forscher sehen merkwürdige Wesen. Sie gleichen überdimensionierten Meeresschildkröten. Aber als die Taucherglocke wieder geborgen werden soll, kommt es zu einem Unfall, bei dem zwei der Forscher sterben. Eine dicke Stahltrosse ist wie mit einem Schweißbrenner durchtrennt worden. Die Berichte der beiden Journalisten werden nicht veröffentlicht. Inzwischen ist die Angelegenheit zur Geheimsache geworden.
Ich weiß nicht, meine Damen und Herren, ob Sie sich noch erinnern an die viel diskutierte Pressekonferenz, die Dr. Bocker, der bekannte Geograf seinerzeit in London, abhielt. Er behauptete, dass ein Zusammenhang bestehe zwischen den vielen unaufgeklärten Schiffsverlusten, die damals die Weltöffentlichkeit beunruhigten, und den rätselhaften Feuerkugeln, die einige Zeit zuvor häufig am Himmel beobachtet worden waren und zu den unterschiedlichsten Vermutungen Anlass gegeben hatten. Vielleicht hören Sie sich einen kurzen Ausschnitt aus dieser Pressekonferenz an, den ich zufällig noch im Archiv gefunden habe.
Keine dieser sogenannten Feuerkugeln ist, soweit bekannt, auf festem Boden niedergegangen. Alle haben sich ins Meer gestürzt, und zwar fast ausschließlich in Gebieten sehr großer Wassertiefe. Die wenigen dieser nie identifizierten Flugkörper, die man abgeschossen hat, sind mit einer Gewalt explodiert, die den Gedanken nahelegt, dass sie unter einem sehr hohen Innendruck standen, wie er für den Aufenthalt in der Tiefsee wohl erforderlich sein dürfte. Das alles lässt, wie ich schon sagte, darauf schließen, dass wir es hier mit einer speziell auf die Tiefsee gerichteten interplanetarischen Invasion zu tun haben, deren Ausgangspunkt vielleicht Jupiter sein könnte, da dieser Planet die Voraussetzungen eines hohen atmosphärischen Drucks am wahrscheinlichsten erfüllt.
Zufällig waren meine Frau und ich dabei gewesen, als diese ganze Geschichte, die später so bedrohlich wurde, ihren Anfang nahm. Auf unserer Hochzeitsreise, einer Kreuzfahrt nach den Kanarischen und Kapverdischen Inseln und den Azoren, hatten Phyllis und ich eines Nachts fünf Feuerkugeln am Himmel entdeckt, die nacheinander ins Meer stürzten. Ich hatte darüber in der EBC berichtet, der English Broadcasting Company, deren Mitarbeiter ich war. Einige Zeit später durften wir mit Genehmigung der Admiralität an dem Unternehmen Cayman Graben teilnehmen, einem Tauchversuch zwischen Jamaika und Kuba, wo besonders viele dieser Feuerkugeln niedergegangen sein sollten. Dieses Unternehmen erregte dadurch Aufsehen, dass eine Taucherkugel mit 2-Mann-Besatzung verloren ging. Und zwar war die Stahltrosse, an der sie hing, tief unten im Meer wie mit einem Schweißbrenner durchschnitten worden. Dasselbe passierte den Amerikanern in der Nähe der Philippinen bei einem zweiten Tauchversuch. An der gleichen Stelle verloren sie sogar eines ihrer Schiffe. Es flog ohne ersichtlichen Grund in die Luft. Damit begann jene unheimliche Serie von Schiffsuntergängen, für die es keinerlei Erklärung gab. Schließlich verloren die Amerikaner ihre Geduld. Sie gingen der Gefahr, die aus der Tiefsee drohte, mit Atombomben zu Leibe. Um diese Zeit, kurz nach der Pressekonferenz von Dr. Bocker, hatte Phyllis Gelegenheit, mit Captain Winters, unserem Gönner in der Admiralität, eine Tasse Tee zu trinken. Na und? Was hat er gesagt?
Eine Menge netter Sachen. Da muss irgendein irischer Einschlag vorhanden sein.
Hm? Hey, also schön, das sind die wirklich wichtigen Dinge, aber ich wollte eigentlich nach den Weltweiten fahren.
Tja, da hat er nicht viel gesagt.
Aha.
Und was er sagte, war nicht gerade ermutigend.
Also bitte, erzähl schon.
Ja, Moment. Also im Großen und Ganzen scheint sich die Situation über dem Wasser nicht sehr verändert zu haben. Aber sie machen sich mehr und mehr Sorgen, was sich darunter tut.
Hm.
Er hat zwar nicht ausdrücklich erklärt, dass sie bei ihren Untersuchungen keine Fortschritte machen, aber er ließ es durchblicken. Atombomben kämen nicht mehr in Frage, hat er gesagt. Jedenfalls im Moment nicht.
Und warum?
Naja, die lassen sich ohne dies nur in abgelegenen Gebieten anwenden, und auch dann verbreitet sich die Radioaktivität noch weit genug.
Also.
Und die Fischereiexperten, die haben bereits Krach geschlagen. Die behaupten, es liege nur an den Bomben, dass bestimmte Schwärme nicht zur rechten Zeit an den rechten Plätzen aufgetaucht sind.
Ja, bestimmt. Das könnte allerdings ernste Auswirkungen auf die Lebensmittelversorgung haben.
Na klar. Und dass sich niemand genau darüber klar zu sein scheint, was von den Bomben eigentlich erwartet wurde, haben sie vorläufig sehr an Beliebtheit verloren.
Tja, ich verstehe.
Übrigens, 2 von den Bomben, die sie hinuntergeschickt haben, sind nicht losgegangen.
Tja, Und was schließt man daraus?
Weiß nicht, aber die zuständigen Leute sind beunruhigt, du. Schwer beunruhigt. Du erinnerst dich doch, die Bomben werden ausgelöst durch den Wasserdruck in einer ganz bestimmten Tiefe.
Ja, das heißt also, dass sie diese Tiefe nie erreichten, dass sie vorher abgefangen wurden.
Ja, wahrscheinlich. Und jetzt sind die natürlich in größter Sorge.
Das kann ich verstehen. Ich wäre auch nicht gerade glücklich, wenn ich ein paar scharfe Atombomben verlegt hätte. Hast du sonst noch was erfahren?
Sonst noch? Was war denn da noch? Lass ich mal nachdenken. Ah ja, ja, du, man ist dabei, ein ferngelenktes Unterwassergeschoss zu entwickeln, das hochexplosiv sein soll, aber nicht atomar. Ist allerdings noch nicht ausprobiert worden.
Donnerwetter. Ausgezeichnete Arbeit, mein Schatz. Mata Hari hätte es nicht besser machen können.
Und jetzt kommt das Schönste.
Na?
Captain Winters will mich mit Dr. Matte bekannt machen.
Bei dem Ozeanographen?
Der soll ganz fabelhafte Entdeckungen gemacht haben.
Von dem Interview mit Dr. Matte, das einige Tage später stattfand, kam Phyllis ganz verstört zurück. Bevor sie auch nur ein einziges vernünftiges Wort hervorbrachte, griff sie erst mal zum Lexikon. Sag mal, was ist denn los mit dir?
Moment mal, ach du, das war zu viel für mich. So viel Geografie und Ozeanografie und Batiografie und ich weiß nicht, was alles noch für Graphien. Ich habe furchtbar aufpassen müssen, dass er nicht gemerkt hat, wie ungebildet ich bin.
Oh, Liebling, mach es nicht schlimmer, als es ist. Naja, also komm, lass mich mal deine Notizen sehen, während du deine Bildung vervollständigst.
Da, bitte. Okay. Ich weiß nicht, ob du viel damit anfangen kannst.
Auffallende Verfärbung des Wassers, vor einem Jahr zum ersten Mal gemeldet. Erste Beobachtung dieser Art im Kuroshio-Strom. Wo
ist denn
das?
Das ist eine Meeresströmung im Nordpazifik, also berührt die japanische Ostküste.
Aha. Ungewöhnliche Verschmutzung des Wassers, die mit dem Strom nach Nordosten und dann nach Westen zog, bis sie mit dem bloßen Auge nicht mehr zu erkennen war.
Aber die haben Wasserproben entnommen und untersucht. Und was glaubst du, als was sich die Verfärbung herausgestellt hat?
Ne?
Hauptsächlich Radiolarienschlamm, jedoch mit einem beträchtlichen Prozentsatz an Diatomeenschlamm durchsetzt.
Ach du liebes bisschen, was ist denn das nur wieder?
Ach, das weißt du auch nicht.
Ne.
Mein Schätzchen, Radiolarien sind Strahlentierchen und Diatomeen sind Kieselalgen, laut Lexikon.
Naja, und was hat das alles mit den Vorgängen in der Tiefsee zu tun? Ja,
kann ich auch nicht wissen. Ich habe ihn gefragt, aber er hat gekniffen. Gott allein weiß, was da unten vor sich geht, hat er gesagt.
Also hör mal, über diese Dinge müsste doch eigentlich auch Dr. Bocker Bescheid wissen. Ob wir den vielleicht mal fragen?
Na, warum nicht? Er soll zwar ziemlich kopfscheu geworden sein durch die ironischen Berichte über seine Pressekonferenz, aber können Sie ja mal versuchen.
Bocker wusste, dass wir nicht zu denen gehörten, die sich über ihn lustig gemacht hatten, und also hatte er gegen unseren Besuch nichts einzuwenden. Aber er bat uns, seinen Namen nicht zu erwähnen, weil er vorläufig nicht in weitere Kontroversen verwickelt werden wollte.
Ich hoffe, Sie verstehen mich.
Ja.
Ich möchte nicht, dass der Eindruck entsteht, ich wollte die Öffentlichkeit mit Sensationchen füttern, damit mein Name im Gespräch bleibt. Was habe ich nicht nötig? Ich kann warten, bis man sich zu meinen Ansichten bekehrt.
Wenn Sie in diesem Zusammenhang nicht genannt werden wollen, Dr. Bocke, werden wir das selbstverständlich respektieren.
Nun gut, also Sie wollen also eine Erklärung von mir für die Verfärbung des Meerwassers an gewissen Stellen des Pazifik und des Atlantik. Ja. Meine Theorie ist Ihnen ja bekannt. Wir haben es mit einer interplanetarischen Einwanderung zu tun. Nun, versetzen Sie sich einmal in die Lage, in der sich diese Einwanderer, zweifellos intelligente Wesen, gegenwärtig befinden. Nachdem sie sich in der für sie passenden Umgebung niedergelassen haben, nämlich in der Tiefsee, wird ihr nächster Gedanke doch wohl gewesen sein, diese Umgebung in einen für sie geeigneten Zustand zu versetzen, das heißt, sich einzurichten in ihrer neuen Heimat. Die Verfärbung des Meerwassers scheint mir ein Anzeichen dafür, dass Sie mit dieser Arbeit begonnen haben.
Tja, und welche Art von Arbeit könnte das sein?
Ja, das kann man natürlich nur vermuten, aber wenn ich die Art und Weise in Betracht ziehe, in der Sie von uns empfangen worden sind, könnte ich mir vorstellen, dass Sie zunächst einmal an Sicherheitsvorkehrungen gedacht haben und also auch an Waffen.
Ja.
Dafür werden Sie Metalle benötigen. Ich nehme daher an, dass irgendwo im Mindanao-Graben oder vielleicht auch in der Tiefe des Kokos-Keeling-Beckens Bergbauarbeiten im Gange sind.
Tja, aber Die Bearbeitung von Metallen unter solchen Bedingungen?
Ja, wie können wir wissen, welche Technologie Sie entwickelt haben? Wir selbst besitzen eine Menge Techniken, um Arbeiten auszuführen, die auf den ersten Blick unter einem atmosphärischen Druck von einem Kilogramm auf den Quadratzentimeter beinahe unmöglich erscheinen. Es gibt außerdem eine Anzahl unwahrscheinlicherer Dinge, die wir unter Wasser zu tun vermögen.
Ja, aber unter einem Druck von Zentnern und in ewiger Dunkelheit.
Dr. Böcker, Sie nannten gerade zwei ganz bestimmte Tiefen. Warum?
Weil mir für diese beiden das die vernünftigste Erklärung zu sein scheint. Ich will nicht behaupten, dass nicht auch an den anderen Stellen Bergbau betrieben werden könnte. Doch nach Ihrer Lage vermute ich eher, dass hier andere Zwecke verfolgt werden.
Und was könnten das für Zwecke sein?
Die Schaffung von Verkehrsverbindungen.
Donnerwetter.
In der Nähe jenes Gebietes zum Beispiel, wo im äquatorialen Atlantik eine solche Verfärbung auftritt, liegt der Romansche Graben, eine tiefe Schlucht, die die versunkenen Gebirgszüge des atlantischen Rückens durchschneidet. Berücksichtigt man, dass dieser Graben die einzige tiefe Verbindung darstellt zwischen dem östlichen und dem westlichen atlantischen Becken, so scheint es kein Zufall zu sein, dass sich Anzeichen von Aktivität gerade hier bemerkbar machen. Mhm. Es liegt die Vermutung nahe, dass jemand da unten mit dem natürlichen Zustand des Grabens nicht zufrieden ist. Vielleicht ist er durch Steinschlag verstopft, vielleicht teilweise auch zu eng. Ganz gewiss jedoch, wenn man vorhat, ihn zu benutzen, würde es von Vorteil sein, ihn bis zum Felsuntergrund von allen Schlammablagerungen zu befreien.
Tja, und wie soll das vor sich gehen? Ich meine, wie gelangt der Schlamm bis an die Oberfläche des Meeres?
Ich bin kein Techniker, aber wenn Sie mich so fragen, dann kann ich Ihnen nur antworten, dass nach meiner Ansicht die von Dr. Matte beschriebenen Erscheinungen, die auch nach seiner Überzeugung aus der Tiefe des Meeres kommen, nur hervorgerufen werden können durch eine ungeheuer leistungsfähige Maschine in der Art eines riesigen Baggers oder Schlammgebläses.
Na, ich weiß nicht.
Und die beiden anderen Hauptgebiete, Doktor? Das im Karibischen Meer und das westlich von Guatemala?
Nun, halten Sie es nicht auch für denkbar, dass für ein Geschöpf der Tiefe ein Tunnel, der die Tiefen auf beiden Seiten einer Landenge verbindet, die gleichen Vorteile haben könnte wie für uns der Panama-Kanal.
Nun, man mag über Böcker denken, wie man will. Jedenfalls kann man nicht behaupten, dass der Flug seiner Gedanken nicht hoch genug zielt. Und was noch mehr ist, niemand hat ihm jemals nachweisen können, dass er sich mit seinen Überlegungen im Irrtum befand. Seine Hauptschwierigkeit bestand immer darin, dass er die Resultate seiner Überlegungen den Leuten in so großen Brocken vorsetzte, dass sie ihnen in der Kehle stecken blieben. Meine nicht ausgenommen, und ich möchte sagen, dass ich sonst eine Menge zu schlucken bereit bin. Bevor wir ihn verließen, gab Dr. Böcker uns noch etwas mit auf den Weg, worüber wir nachdenken konnten.
Da Sie die Angelegenheit verfolgen, haben Sie vermutlich von den zwei Atombomben gehört, die nicht losgegangen sind.
Ja, allerdings.
Und haben Sie auch gehört, dass gestern eine nicht angekündigte Atomexplosion stattgefunden hat?
Nein.
War das eine der beiden Bomben?
Das hoffe ich. Denn der Gedanke, dass es noch eine andere gewesen sein könnte, würde mir gar nicht behagen. Merkwürdig ist nur, dass die eine bei den Aleuten verloren gegangen ist und die andere im Mindanao-Graben. Dass aber die Explosion sich nicht weit von Guam ereignete, gut 2000 Kilometer von Mindanao entfernt.
Am Tag darauf verließen wir London, in aller Frühe. Wir wollten uns für einen Monat nach Cornwall zurückziehen, in unser Wochenendhaus, das Phyllis mit dem Geld aus einer kleinen Erbschaft kurz zuvor erworben hatte. Wir fuhren mit dem Wagen. Es waren an die 400 Kilometer. Am Spätnachmittag näherten wir uns unserem Ziel. Unterwegs kauften wir uns Zeitungen. Sie meldeten schon wieder ein Schiffsunglück. Ein japanisches Fahrgastschiff war gesunken auf der Fahrt von Nagasaki nach den Molukken. Es hatte 700 Menschen an Bord gehabt. Nur 5 Überlebende waren gefunden worden.
Wieder in der Nähe des Mindanao-Grabens.
Ja, das ist ja ein alter Bekannter, wo auch die eine Atombombe verloren gegangen ist.
Glaubst du, das ist ein Gegenschlag von denen da unten?
Ja, möglich, aber ich weiß es nicht.
700 Menschen, stell dir das vor, Mike. Hauptsächlich Frauen und Kinder, das ist ja schrecklich. Da kriegt man ja Angst.
Ja, es ist natürlich nicht so einfach, wenn man rauskriegt, dass es hier auf einmal fremde Wesen geben soll, die uns gefährlich werden können. Aber wir dürfen uns von diesem Angstgefühl nicht unterkriegen lassen.
Du meinst, ich würde anders fühlen, wenn ich wüsste, dass, nun, dass meinetwegen die Chinesen oder so jemand dahinter steckte?
Naja, dann würde man doch auf jeden Fall wissen, an wem man sich zu halten hat. Aber so wie die Dinge jetzt liegen, habe ich leider nur eine sehr verschwommene Vorstellung von dem Wer, nicht die geringste Erklärung für das Wie und keine Ahnung über das Warum.
Da kriegt man ja eine Gänsehaut.
Unser Haus kam in Sicht. ein niedriger, grauer Steinbau an der Küste, nicht weit von der äußersten südwestlichen Landspitze entfernt. Etwa 100 Meter über dem Meeresspiegel an einem sanft abfallenden, mit Heidekraut bewachsenen Hang. Hier konnten wir in Ruhe arbeiten und wir freuten uns schon darauf. Wir hatten ein paar angenehme Wochen. Ich bastelte an einer Artikelserie. Phyllis nahm die Fäden ihres Romans wieder auf, der niemals fertig zu werden schien. Von dem, was in der Außenwelt geschah, nahmen wir kaum Notiz, bis eines Abends die 9-Uhr-Nachrichten die Meldung brachten, dass die Queen Anne auf hoher See gesunken war.
Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Doch wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer beträchtlich sein wird.
Die Queen Anne. Oh, Mike, dieses wundervolle Schiff.
Die Queen Anne, die augenblickliche Inhaberin des Blauen Bandes, war das modernste Passagierschiff, hatte 90.000 Bruttoregistertonnen und wurde im Jahre...
Du weinst ja, Phyllis.
Och, Mike. Weißt du noch, wie wir in Southampton zugesehen haben, als sie auslief?
Ja, ich erinnere mich.
Dieses herrliche Schiff. Ich wäre damals so gern mitgefahren. Telefon.
Na, ne? Kann das noch sein, so spät? Ja, hallo?
Na, Gott sei Dank. Ich fürchtete schon, Sie wären nicht zu Hause.
Sind Sie das, Freddy?
Ja, natürlich.
Wo meinst du denn?
Na, haben Sie die Nachrichten gehört?
Ja.
Na, also, wir brauchen etwas von Ihnen über diese Gefahr aus der Tiefsee. Und zwar schnellstens so eine Halbstundensendung.
Ja, bei mir ist doch ausdrücklich gesagt worden, ich sollte die ganze Sache vorläufig auf Eis legen.
Na ja, aber das hat sich eben jetzt alles geändert. Gehen Sie ran, Mike. Schreiben Sie so, dass es überzeugend klingt. Die Leute sollen Ihnen glauben, dass sich wirklich was da unten befindet.
Also hören Sie, Freddy, wenn das ein Witz sein soll.
Menschenskind, das ist kein Witz. Das ist ein dringender Auftrag.
Es ist alles schön und gut, aber die ganze Zeit hat man mich als Trottel hingestellt, der sich von der Theorie eines Verrückten nicht trennen kann.
Ach,
und jetzt will die EBC plötzlich in Dr. Bockers Horn blasen? Freddy, ich sage Ihnen, sollten Sie zufällig auf einer Party sein und irgendeine idiotische Wette abgeschlossen
aber
haben,
Himmel,
dass ich...
Nein, ich bin leider auf keiner Party. Ich sitze in meinem Büro und werde voraussichtlich die ganze Nacht hier sitzen.
Also dann erklären Sie mir erstmal, was eigentlich los ist.
Also hören Sie zu. Hier läuft ein wildes Gerücht um, dass die Russen dahinter stecken. Das muss von irgendeiner Seite in die Welt gesetzt worden sein. Gleich nach dem Eintreffen der Meldung vom Untergang der Queen Anne. Wahrscheinlich sind es wieder diese Burschen, die der Ansicht sind, wir sollten den Russen in der Bombe zuvorkommen.
Oh Gott, diese verdammten Idioten.
Ja, eben, das sage ich ja. Wir müssen den Unfug stoppen, sonst kann die Sache gefährlich werden. Wenn die Regierung unter Druck gesetzt wird, dann könnte es zu einem Ultimatum kommen oder noch schlimmer.
Ja,
wir wollen dem einen Riegel vorschieben. Das wurde vorhin nämlich auf einer Konferenz beschlossen. Und am besten können wir das mit Ihrer Tiefseegeschichte. Übrigens, wir haben uns auch schon mit der Admiralität in Verbindung gesetzt. Sie spielt mit, BBC ebenfalls. Wenn Sie also Ihr Teil dazu beitragen wollen, die Atombomben am Fallen zu hindern, dann machen Sie sich schnellstens an die Arbeit.
Ja, also gut, ich gebe den Text nachher telefonisch durch.
Gut.
Am nächsten Morgen fuhren wir nach London zurück. Wir waren gespannt auf neue Nachrichten und schalteten, als wir unsere Wohnung betraten, gleich das Radio ein. Wir taten es gerade noch rechtzeitig genug, um von dem Untergang des englischen Flugzeugträgers Meritorious und des amerikanischen Vergnügungsdampfers Carrie Princess zu hören.
Beide Schiffe sind, wie es heißt, in kaum mehr als 2 oder 3 Minuten gesunken. In beiden Fällen konnten bisher nur wenige Überlebende geborgen werden.
Nicht auszudenken. Gestern die Queen Anne und heute...
Meritorious war nagelneu, gerade in Dienst gestellt.
Nach dem Untergang der Queen Anne bedeuten nicht nur einen schweren Schock für die beiden betroffenen Nationen, sie sind zugleich ein Alarmsignal für die ganze Welt, die nun der erschreckenden Tatsache ins Auge sehen muss, dass die Freiheit der Meere ernstlich bedroht ist.
Die Carib Princess war im Caymangraben gesunken, nicht weit von der Stelle entfernt, wo wir seinerzeit unsere Taucherkugel mit 2 Mann Besatzung verloren hatten. Die Amerikaner beschlossen, diesen Tiefseegraben zu bombardieren. Von der Chesapeake Bay aus stach eine aus 10 Schiffen bestehende Flottille in See, die neben einer Anzahl speziell für große Tiefen konstruierter hochexplosiver Bomben auch 2 Atomare mit sich führte. Dieses groß angelegte Unternehmen erregte Aufsehen in der ganzen Welt. Es wurde auch bei uns im Rundfunk übertragen.
Millionen von Zuhörern lauschen jetzt in aller Welt an den Rundfunkgeräten diesem einzigartigen Experiment. Und diese Millionen von Zuhörern dürfen wir begrüßen und dürfen ihnen sagen, dass wir uns jetzt dem Zielgebiet nähern. Alles ist hier vorbereitet für den großen Schlag und lange kann es nicht mehr dauern. Es bleibt zwar abzuwarten, ob die Bombardierung einer Meeresschlucht, die an die 80 Kilometer breit und rund 650 Kilometer lang ist, zu einem entscheidenden Ergebnis führen kann. Aber etwas musste ja geschehen gegen diese Gefahr aus der Tiefsee. Wir konnten einfach nicht mehr länger tatenlos zusehen. Die ganze Welt blickt auf uns in dieser Stunde. Es ist ein historischer Augenblick. Und die ganze Welt wünscht uns Erfolg. Nur eine negative Stimme hat es im letzten Augenblick noch gegeben, und das war die Stimme Kubas, das protestiert hat gegen die Aussicht, ein paar Atombomben vor seiner Haustür. Nein!
Dann bricht er ab mit einem Satz.
Mein Gott, eines der Schiffe davon. Es ist in die Luft geflogen. Es ist in die Luft geflogen. Es ist explodiert.
Ich hab's doch geahnt.
Die Explosion, die Sie eben hörten. Die erste. Das war der Zerstörer Cabot. Er ist völlig verschwunden. Die zweite Explosion, das war die Fregatte Redwood. Sie ist ebenfalls weg, abgesackt wie ein Stein. Mein Gott, die Redwood hatte doch eine unserer Atombomben an Bord. Sie ist mit ihr untergegangen. Und die Bombe wird vom Wasserdruck in 8 Kilometer Tiefe ausgelöst.
Um Gottes Willen, Mike, die sind doch alle verloren.
Wir versuchen jetzt mit Volldampf aus der Gefahrenzone herauszukommen.
Abwarten, vielleicht kommen sie
davon. Aber es bleiben uns ja nur noch wenige Minuten. Ich weiß nicht einmal genau, wie lange. Wissen Sie das? Oder Sie? Kein Mensch scheint hier etwas zu wissen. Wir versuchen wegzukommen mit aller Kraft, bevor die Bombe hochgeht. Das Deck unter uns zittert. Wir fahren mit höchster Geschwindigkeit. Mein Gott, alle blicken zurück zu der Stelle, wo die Redwood gesunken ist. Hey, weiß denn hier niemand, wie lange es dauert, bis dieses gottverdammte Ding seine 8 Kilometer gesunken ist? Irgendjemand muss es doch wissen. Weiß wenigstens jemand, wie groß das eigentliche Explosionsgebiet sein wird? Herrgott, weiß denn hier überhaupt niemand etwas?
Der Reporter schien hin und her zu laufen, ratlos mit seinem Mikrofon. Wir konnten ihn manchmal kaum noch verstehen, und dann verstummte er ganz. Wir hörten nur noch das Geräusch der Maschinen und Stimmengewirr. Es schien eine Panik ausgebrochen zu sein auf dem Schiff. Aber plötzlich meldete sich der Reporter wieder.
7 Minuten. 7 Minuten sind vergangen, seitdem es die Redwood erwischt hat. Und die bange Frage, die uns hier alle beschäftigt, ist, wie weit kann sie in diesen 7 Minuten gesunken sein? Auf den Gesichtern sehe ich überall Besorgnis, aber auch etwas Hoffnung. Wir fahren jetzt immer noch mit Volldampf und vielleicht schaffen wir es. Mein Gott, dieses Warten macht uns so fertig, es ist so enervierend. Wie kann das Ding nur so lange zum Sinken brauchen? Andererseits, es ist gut, dass es so lange braucht, denn jetzt müssten wir eigentlich eine Chance haben nach 7 Minuten. Vielleicht ist es aber auch ein Blindgänger. Oder vielleicht ist es an dieser Stelle gar keine 8 Kilometer tief, die See. Ich glaube jedenfalls, wir sind jetzt aus dem Gröbsten heraus. Auch die anderen Schiffe sind schon weit weg. Einige sind nur noch schwarze Punkte am Horizont. Unsere Leute starren immer noch nach Achtern, aber ich denke, jetzt haben wir wirklich eine Chance. Oh Gott. Oh Gott, nein, das kann ich. Die ganze See.
Das war der Tag, an dem alle weiteren Diskussionen verstummten und jede Propaganda unnötig wurde. 2 der 4 Schiffe, die bei der Cayman-Katastrophe verloren gingen, waren ein Opfer der Bombe geworden, doch die beiden anderen hatten ihr Ende auf eine Art gefunden, die allen weiteren Einwänden und Vorbehalten die Grundlage entzog. Jetzt gab es keinen Zweifel mehr, dass sich dort unten in der Tiefsee wirklich etwas verbarg, ein höchst gefährliches Etwas. Schon am folgenden Tag schlug die britische Regierung eine internationale Marinekonferenz vor. Sie trat innerhalb von 3 Tagen in London zusammen. An dieser Konferenz nahmen auch die Russen teil, die ihre eigenen, nicht unbeträchtlichen Schiffsverluste bisher verschwiegen hatten. Jetzt gestanden sie sie ein und erklärten sich bereit, mit anderen Mächten zusammenzuarbeiten, um dieser Gefahr für den Weltfrieden entgegenzutreten.
Glaubst du, dass da was bei rauskommt, bei dieser Konferenz?
Ach, nicht viel mehr als ein schönes Kommuniqué, nehme ich an. Aber vielleicht kann man auch die Russen um ein paar Atombomben erleichtern für die gemeinsame Sache.
Damit richtet man doch gar nichts aus.
Ja, immerhin, es trägt zur Entspannung bei. Es geht auch jetzt vor allem darum, die Leute erstmal zu beruhigen.
Mhm.
Du stell dir vor, alle Schiffspassagen sind rückgängig gemacht worden, ausnahmslos.
Ja, das kann ich verstehen.
Die Fluggesellschaften haben Wartelisten einführen müssen. Es geht bei ihnen drunter und drüber. Die Regierung arbeitet übrigens schon an einem Rationierungssystem. Den Verkauf von Ölen aller Art hat sie schon untersagt.
Du, ich war in der Oxford Street, Mike. Angstkäufe, sag ich dir, was die Leute alles kaufen.
Tja.
Die ältesten Ladenhüter gehen weg wie warme Semmeln. Zum doppelten Preis.
Ja, in der City scheint es nicht viel anders zuzugehen. Die Aktienmehrheit einer Schifffahrtslinie kriegt man für ein Butterbrot. Aber an Aktien von Firmen, die irgendwas mit Flugzeugen zu tun haben, da ist nicht ranzukommen. Stahl kann man haben, so viel man will. Gummi ebenfalls. Kunststoffe steigen wie verrückt. Raffinerien sind ganz unten. Mhm. Ungefähr das Einzige, was nicht betroffen zu sein scheint, sind Brauereien.
Ach, du sag mal, hast du eigentlich die Anteile an diesen Plantagen in Jamaika abgestoßen, die ich von Tante Mary geerbt habe?
Ja, Gott sei Dank, schon vor längerer Zeit. Ach. Ganz zufällig habe ich den Erlös in Flugzeugmotoren und Kunststoffen angelegt.
Oh, danke, Schätzchen. Du, übrigens, ich habe heute Dr. Bocker getroffen.
Na und, was sagt er?
Na, er ist natürlich oben auf, weil er recht behalten hat. Man hätte eben auf ihn hören sollen, meinte er, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
Was sagt er jetzt?
Ja, und dann hat er noch gesagt, bevor es endgültig zu spät sei, sollte man auf jeden Fall noch einen Versuch machen, mit dieser neuen Intelligenz der Tiefsee, wie er sich ausdrückt, zu einer Verständigung zu gelangen.
Und wie will er das machen?
Das weiß ich auch nicht. Ich habe nicht die Zeit gehabt, ihn lange auszufragen. Und zum Schluss hat er noch gesagt, wir würden vielleicht bald zusammen eine Reise machen.
Was denn für eine Reise?
Keine Ahnung. Wollte nicht damit rausrücken. Tat ganz geheimnisvoll.
Ein paar Tage später wollte Freddy uns sprechen. Wir verabredeten uns mit ihm in einer Bar. Er saß schon, wie es seine Gewohnheit war, vor einer Anzahl doppelter und einfacher Sherrys, als wir das Lokal betraten. Aber es dauerte nicht lange, bis er seinen ersten Durst so weit gelöscht hatte, dass er fähig war, auch wieder an etwas anderes zu denken.
Na? Der alte Teamgeist immer noch vorhanden?
Das wollen wir doch stark hoffen. Warum, fragen Sie?
Na, weil ich einen Job für zwei zu vergeben habe. Mhm. Übrigens, haben Sie die Nachrichten über Saphira und April Island verfolgt?
Sind das nicht die beiden kleinen Inseln, deren Bevölkerung spurlos verschwunden ist?
Ja, richtig.
Ja, ich habe was darüber gelesen, aber nur 3 oder 4 Zeilen.
Auf Saphira ist tatsächlich keiner mehr übrig geblieben. Es waren allerdings auch nicht viele, die dort lebten. Aber auf April Island hat man noch ein paar Leute gefunden, die sich irgendwo versteckt hielten. Halb verrückt vor Angst.
Na und?
Die sollen behauptet haben, Walfische und riesige Quallen wären aus dem Meer gekommen und hätten sie angegriffen.
Walfische und Quallen?
Ja, man will am Strand auch Spuren gefunden haben. Tiefe Furchen im Sand bis ins Meer hinein. Und überall soll klebriger Schleim gewesen sein, sogar in den Häusern. Der Teufel mag wissen, was wieder dahinter steckt.
Da, und das sollen wir rauskriegen?
Nee, nicht sie allein, sondern eine ganze Expedition.
So.
Also, die Sache ist nämlich die, einer der größten Werbekunden von EBC ist der Meinung, es sei an der Zeit, dieser sogenannten Tiefseeintelligenz endlich hinter die Schliche zu kommen.
Das ist ein Mann von Weitblick, würde ich sagen, wenn er etwas früher auf diesen Gedanken gekommen wäre.
Mike, hör doch auf.
Immerhin ist er weitblickend genug, um sein Geld, solange es noch was wert ist, in ein Unternehmen zu investieren, bei dem möglicherweise ein paar wertvolle Informationen herausspringen werden.
Ja, und für ihn Publicity.
Hm? Ganz recht. Vielleicht hofft er sogar heimlich auf ein paar Porträtfotos dieser Tiefseeräuber, wenn sie plötzlich wieder aus dem Meer steigen sollten. Naja, jedenfalls hat er uns angeboten, eine Expedition zu finanzieren, die sich mal umsehen soll. Übrigens, die Sache ist streng vertraulich. Okay. Wir wollen nicht, dass BBC uns eventuell zuvorkommt.
Und wo soll die Expedition hingehen?
Tja, das haben wir ihn auch gefragt, aber er weiß es selbst nicht. Die Entscheidung darüber liegt ausschließlich bei Dr. Bocker.
Bocker? Ja. Ne? Gehört er plötzlich nicht mehr zu den Unberührbaren?
Na, ich habe den Eindruck, seine Aktien haben sich ganz hübsch erholt. Und wenn man dieses Weltraumgefasel mal beiseite lässt, meint unser Geldgeber, dann hat er mit dem Rest seiner Behauptungen recht häufig ins Schwarze getroffen, häufiger jedenfalls als alle anderen Leute. Also ging er zu ihm und sagte, hören Sie zu, Dr. Bocker, diese Dinge da, die Saphira und April Island heimgesucht haben, wo, glauben Sie, werden sie das nächste Mal auftauchen? Bocker wollte sich begreiflicherweise nicht festlegen, aber die beiden kamen ins Gespräch und einigten sich darauf, dass Bocker das Ziel der Expedition selbst bestimmen kann.
Ach, das ist also die gemeinsame Reise, auf die er so geheimnisvoll anspielte.
Das scheint so.
Also gut, wann soll's losgehen?
Moment, langsam. Ich habe vorhin gerade das neueste Kommuniqué des Ständigen Ausschusses für Tiefseefragen gelesen. Darin wird allen Schiffen dringend geraten, das Überqueren von Gebieten größerer Wassertiefe vorläufig zu vermeiden.
Fluchzeug natürlich, alles per Fluchzeug. Also, nee. Keine Sorge, dass wir Sie mit dem Schiff losschicken. Manche Leute haben zwar auf diese Art eine Menge persönlicher Eindrücke sammeln können, aber wir würden es vorziehen, wenn Sie in der Lage wären, Ihre Eindrücke auch mit zurückzubringen.
Wir flogen zunächst nach Kingston auf Jamaika, weil Dr. Bocker der Meinung war, dass mit größter Wahrscheinlichkeit ein Angriff auf die Inseln im Karibischen Meer zu erwarten sei. Um seine endgültige Wahl zu treffen, unternahm er dann mit seinen beiden engsten Mitarbeitern Bill Wayman und Alfred Hake in einem bewaffneten Flugboot der Küstenpatrouille, das ihm von den Behörden zur Verfügung gestellt wurde, eine Rundreise von Insel zu Insel. Und er erwog die Chancen von Grand Cayman, Little Cayman, Cayman Brac und Escondida. Aufgrund von Überlegungen, die zweifellos einiges für sich hatten. Umso bedauerlicher, dass 2 Tage, nachdem das Flugzeug uns und unsere Ausrüstung in Smithtown, der einzigen Stadt auf der kleinen Insel Escondida, abgesetzt hatte, es ausgerechnet ein Dorf auf Grand Cayman war, das in dieser Weltgegend als erstes Besuch bekam?
Ich habe mit Georgetown telefoniert.
Ja?
Mit der Regierungsbehörde von Grand Cayman.
Ja, und was haben Sie erfahren?
Nicht viel. Das Ganze hat sich wieder mitten in der Nacht abgespielt. Keiner der Überlebenden hat viel erkennen können. Einer soll ausgesagt haben, er habe eine Art Panzerwagen gesehen, nur viel größer. Na. Er sei plötzlich aus dem Meer aufgetaucht. Aber was dieser Panzerwagen nun eigentlich getan hat, das wusste er nicht zu sagen. Er war gleich davongelaufen. Jedenfalls sollen von den 250 Dorfbewohnern nur 20 entkommen sein. Die übrigen sind spurlos verschwunden.
Tja, dann hätten wir uns also wohl besser auf Grand Cayman niedergelassen. Oder? Was meinen Sie, Dr. Booker?
Wir bleiben, wo wir sind. In der Gegend herumzujagen hätte wenig Zweck.
Aber vielleicht kämen wir zufällig mal zu einem Angriff zurecht, wenn wir...
Auf den Zufall verlasse ich mich nicht gerne. Nein, Escondida hat einen großen Vorzug. Es gibt hier nur eine Stadt auf der Insel. Wenn es also hier zu einem Angriff kommt, und ich bin sicher, dass das früher oder später der Fall sein wird...
Ja, hoffentlich früher.
...dann wird auf jeden Fall Smithtown Ziel dieses Angriff sein. Und deshalb bleiben wir hier.
Wir hofften, dass Booker wusste, was er tat. Aber als dann wochenlang nichts geschah, kamen uns doch Zweifel. Das Radio brachte Meldungen von zahlreichen neuen Überfällen. Alle, außer einem auf den Azoren, ereigneten sich jedoch im Pazifik. Wir hatten das deprimierende Gefühl, in der falschen Hemisphäre zu warten.
Tröste dich, Mike. Wir leben hier auf Spesen.
Ja, 5 Wochen schon. Das kann doch nicht ewig so weitergehen.
Na, warum denn nicht? Escondida ist doch so schön. Wir liegen hier immer faul in der Sonne herum und dösen vor uns hin. Mhm.
Aber wir sind nicht zur Kur hier, wir haben einen Auftrag.
Ach, was können wir denn machen, wenn Booker nicht liefert?
Ich schlage vor, wir setzen ihm eine Frist, sagen wir. Bis heute in einer Woche. Und wenn bis dahin nichts passiert ist, soll er sich was Besseres ausdenken.
Mike? Mhm. Guck doch mal aus dem Fenster.
Mhm. Was gibt's denn zu sehen?
Ein Schiff. Ein Eiland. Mond.
Lass den Mond, Liebling, komm ins Bett.
Ach, Mike, keine Spur von Gemüt. Ich frage mich manchmal wirklich, warum ich dich eigentlich geheiratet habe.
Du, es geht los.
Mike, das sind sie, du, Mike.
Ich werde auf jeden Fall Ted wecken, damit er die Scheinwerfer einschaltet. Hey, Ted, wach auf, dreh deine Lampe an. Los, Mann, mach Licht!
Ja, bin schon dabei.
Im nächsten Augenblick flammten die Scheinwerfer auf, die wir überall an Bäumen, Pfosten und Hausecken angebracht hatten, bis hinunter zum Hafen. Ted Jarvey hatte sie alle mit einer Schalttafel in seinem Hotelzimmer verbunden. Er war unser Kameramann. Phyllis und ich hielten Ausschau, aber noch war nichts Ungewöhnliches zu entdecken. Einige Männer überquerten den Platz vor unserem Hotel und liefen zum Hafen hinunter, andere folgten ihnen. Der Lärm hatte inzwischen zugenommen, es fielen auch 3 oder 4 weitere Schüsse. Nebenan hörten wir eine Tür ins Schloss fallen, dann eilige Schritte auf dem Korridor.
Das ist Ted, ich muss runter.
Nein.
Was soll das, Phyllis? Warum schießt du die Tür ab?
Mike, du bleibst hier.
Aber Phil, unsere Arbeit.
Das ist mir egal, wir warten erst mal ab.
Phil, bitte gib mir den Schlüssel.
Nein, Mike.
Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? Warum wirfst du den Schlüssel aus dem Fenster? Phil, bitte geh weg von der Tür.
Sei kein Narr, Mike. Du wirst noch gebraucht, du hast einen Auftrag zu erfüllen.
Gerade das will ich ja.
Nein, nicht auf diese Weise. Begreifst du denn nicht? Die einzigen Augenzeugenberichte, die es gibt, die stammen von Leuten, die nicht auf die Straße rannten, die sich entweder versteckt haben oder die weggelaufen sind.
Trotzdem muss
Mike,
ich runter.
Mike, was hat Freddy uns gesagt? Dass das ganze Unternehmen keinen Sinn hat, wenn wir nicht heil zurückkämen, um zu berichten.
Naja, das ist alles schön und gut, aber...
Mike, wenn du was sehen willst, guck aus dem Fenster.
Immer noch liefen Leute über den Platz und wollten zum Hafen hinunter, aber plötzlich änderte sich das Bild. Die Leute kamen zurückgelaufen, zunächst einzeln, dann in Scharen. Sie blieben an der Straßenmündung stehen und schauten zurück, als erwarteten sie etwas. Kurz darauf erspähten wir Ted, der ebenfalls zurückgeeilt kam, seine Filmkamera in der Hand.
Hey, Ted, was ist eigentlich los?
Weiß der Himmel, ich kann nicht durchkommen. Furchtbares Gedränge. Alle schreien, es wäre was auf dem Weg hierher, aber keiner kann sagen, was. Ich baue meine Kamera oben am Fenster auf. In diesem Durcheinander bringe ich doch nichts zustande. Da kommt Dr. Booker mit unseren Piloten.
Na, was habe ich gesagt?
Ja, Sie haben recht behalten, Doktor.
Beobachten Sie, was Sie können, Mike. Aber seien Sie vorsichtig.
Ja.
Ted, Sie lassen bitte alle Ihre Lampen eingeschaltet.
Klar, ich will ja schließlich was auf meinen Film kriegen. Ich versuch's vom Fenster aus.
Leslie! Wo ist Leslie? Hier, schon auf dem Weg dort. Ich habe mir das Tonbandgerät geholt. Ich zittere jetzt los.
Nein, gehen Sie wieder nach oben. Hängen Sie das Mikrofon meinetwegen zum Fenster raus, aber bleiben Sie in Deckung.
Was steht uns denn bevor, Doc? Was haben wir zu erwarten?
Wir haben noch nichts zu Gesicht bekommen. Und deshalb bleiben wir vorerst alle im Haus, bis wir wissen, wie wir dran sind. Johnny, kommen Sie!
Er nahm unseren Piloten Johnny Talton beiseite und wechselte mit ihm ein paar Worte, die wir nicht verstehen konnten. Johnny nickte und verschwand um die Ecke des Hotels nach hinten. Booker warf noch einen letzten Blick über den Platz, der jetzt voller Menschen war. Dann ging er die Stufen zum Hoteleingang hinauf. Phyllis und ich beobachteten weiter, was auf dem Platz vorging. Die Menschen liefen unruhig hin und her. Nach und nach räumten sie die Mitte des Platzes und bildeten Gruppen an den Straßenecken und vor Hauseingängen, in die sie, wenn nötig, flüchten konnten. Einige Männer mit Gewehren legten sich aufs Pflaster und zielten auf die Mündung der Straße, die zum Hafen führte. Dann hörten wir plötzlich ein merkwürdiges Geräusch, das langsam näher kam. Und dann bekamen wir unseren ersten Seetank zu Gesicht. Ein schmutzig graues Ungetüm, oben rund wie ein Schildkrötenpanzer, aber gewaltig groß.
Donnerwetter. Ist das ein Ding?
Was?
Guck mal, der nimmt die ganze Haushecke mit.
Wir schießen auf ihn.
Wir sollten sich lieber in Sicherheit bringen, an dem prallt doch alles ab. Wie bewegt er sich eigentlich? Man sieht keine Räder und keine Augen.
Es geht ganz langsam. Der Fußgänger ist schneller. Das Geräusch.
Ja, man könnte beinahe glauben, das Ding rutscht einfach vorwärts auf seinem Metallbauch.
Aber das ist doch nicht möglich, Mike. Das gibt's doch gar nicht.
Ja, natürlich nicht. Aber vielleicht sind Walzen drunter, die man nicht sieht. Aber man sieht auch keine Geschütze.
Die Männer schossen noch ein paar Mal auf das Ungetüm, das sich ihnen langsam näherte, und dann sprangen sie auf und rannten auf die andere Seite des Platzes. Dort machten sie kehrt und luden ihre Gewehre wieder. Aber auch ihre nächsten Salven blieben wirkungslos. Der Seetank verfolgte seinen Weg beharrlich weiter und gelangte ungehindert auf den Platz. Ein zweiter folgte ihm, er bewegte sich schräg auf unser Hotel zu, merkwürdigerweise ganz ohne Richtungsänderung seiner Spitze, immer auf seiner eigenen Diagonale. Ein dritter schob sich geradeaus bis in die Mitte des Platzes. Dort machte er einen Augenblick Halt, aber dann kroch er weiter, direkt auf einen Hauseingang zu, wo viele Leute standen. Sie stoben schreiend auseinander.
Jetzt haben alle drei Halt gemacht. Was passiert jetzt? Aufs Geratewohl haben die sich nicht so hingestellt.
Mike, die sind doch mindestens 9 bis 10 Meter lang.
Ja, mindestens. Aber ohne Geschütze, das wundert mich.
Mike! Sieh doch mal, der bekommt eine Beule.
Tatsächlich. Und was für eine, die schwillt immer mehr an.
Das sieht ganz durchsichtig aus, ganz klebrig.
Ach, scheißlich, wie eine Qualle. Getroffen. Donnerwetter, mitten hinein.
Ja und? Was passiert? Gar nichts. Die Qualle zittert nur ein bisschen und dann gar nichts mehr. Das ist alles.
Aus der Beule war inzwischen eine gallertartige Kugel geworden, die mit dem Metall nur noch durch einen dünnen Schlauch verbunden war. Sie schwankte leise hin und her und schwoll wie ein Ballon immer mehr an, bis sie einen Durchmesser von vielleicht 1 Meter erreicht hatte. Dann löste sie sich plötzlich von dem Metall und schwebte wie eine übergroße Seifenblase in der Luft. Wir sahen es, aber wir glaubten es nicht. Es war wie ein Angsttraum.
Du, Mike, das platzt gleich.
Da wächst noch so eine Beule weiter unten. 2 sogar, sieh doch.
Glaub mir, Mike, das wird platzen.
Plötzlich geschah es. Aber es war eigentlich kein Platzen. Das Ganze ging auch völlig lautlos vor sich. Die Kugel schien aufzubrechen wie eine riesenhafte Knospe, ruckartig zum Erblühen gebracht durch den Innendruck zahlloser weißer Blütengefäße, die jetzt nach allen Richtungen wie Strahlen hinausgeschleudert wurden. Unsere instinktive Reaktion war ein Sprung nach rückwärts, um vom Fenster wegzukommen. 4 oder 5 der langen Fäden zuckten wie Peitschenschnüre durch das Fenster und fielen zu Boden, aber gleich begannen sie sich wieder zurückzuziehen. Im selben Augenblick stieß Phyllis einen lauten Schrei aus. Jetzt sah ich, dass einer der Fäden sich mit seinem Ende an ihrem Unterarm festgesaugt hatte und sie mit aller Gewalt zum Fenster zerrte. Mit der freien Hand versuchte sie, den Faden abzureißen, aber kaum hatte sie ihn berührt, da blieben ihre Finger schon kleben.
Mike!
Ich sprang hinzu und riss sie von der Seite, aber auch das hätte noch nichts genützt, wenn es mir nicht gelungen wäre, mich mit Beinen und Füßen an einem Pfosten des Bettes festzuklammern. Das war unsere Rettung. Der Faden, straff wie eine Bogensehne, schnellte plötzlich durchs Fenster zurück. Phyllis schrie auf, er hatte ihr ein Stück Haut vom Arm abgerissen. Sie wurde ohnmächtig. Ich legte sie aufs Bett und riss einen Streifen vom Laken ab, um ihr den Arm zu verbinden. Draußen auf dem Platz war inzwischen die Hölle los. Die Menschen schrien und jammerten. Es wurde auch wieder geschossen. Ich wollte einen Blick aus dem Fenster werfen, aber ich fuhr zurück, als ich wieder eine dieser ekligen Blasen in der Luft schweben sah. Drei neue Fäden zuckten durch das Fenster, lagen einen Augenblick wie weiße Schnüre auf dem Fußboden und zogen sich langsam wieder zurück. Als sie über das Fensterbrett verschwunden waren, beugte ich mich vorsichtig hinaus. Was ich sah, war grauenhaft. Ganze Bündel von Menschen, verstrickt in die Fangschnüre, mit Schleim übergossen, lagen auf dem Platz und wehrten sich verzweifelt. Einige dieser wild zuckenden Bündel rollten, wie von unsichtbarer Hand gelenkt, über das Pflaster dem Hafen zu. Die drei Seetanks standen immer noch dort, wo sie Halt gemacht hatten, und ließen weiter ihre teuflischen Blasen aufsteigen. Ich konnte gerade noch das Fenster schließen, da klatschten schon neue Fangschnüre gegen die Scheiben mit einer solchen Gewalt, dass eine davon zerbrach. Plötzlich hörte ich ein Flugzeug, das im Tiefflug den Platz ansteuerte. Eine Bordkanone belferte los. Auf dem Platz gab es eine Explosion. Unsere Fensterscheiben wurden eingedrückt, das Licht ging aus, irgendwelche Splitter flogen an mir vorbei und irgendetwas anderes spritzte klatschend durch das ganze Zimmer.
Was ist los, Mike?
Das ist Johnny, er erledigt sie.
Wen?
Na, diese Seetanks. Das war schon der zweite. Oh,
Mike, mein Arm tut so weh.
Ich hol dir gleich einen Arzt, Liebling.
Oh, Mike. Mike, wenn du mich nicht festgehalten.
Ja, schon gut, wir haben Glück gehabt.
Ich fühle etwas Klebriges an deiner Hand. Ist es Blut? Du bist doch nicht auch verletzt.
Nein, Schatz. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist überall im Zimmer. Es riecht nach Fisch. Widerlich.
Was hast du, Mike? Du zitterst ja.
Entschuldige, es war doch ein bisschen viel. Oh, Phil, wenn du das gesehen hättest. Und wie leicht hätte es geschehen können, dass du auch...
Oh, sei ruhig, Mike. Es ist ja vorbei. Wir haben es überstanden. Oh, oh, mein Arm. Du, der tut so schrecklich weh.
Bleib still liegen, Schatz. Ich hole jetzt den Arzt.
Ich ging auf die verschlossene Tür los und brach sie auf. Es erleichterte mich ungemein. Am nächsten Morgen versammelten sich die Reste der Expedition. Dr. Bocker, Ted Jarvey, Phyllis und ich. Bocker war ganz verzweifelt. Er machte sich Vorwürfe.
Miss Flynn und Leslie, Alfred und Bill. Ich habe sie alle hierher gebracht. Ich habe sie auf dem Gewissen.
Und das dürfen Sie sich nicht einreden, Doktor. Wir alle sind doch freiwillig gekommen. Sie haben uns eine Chance gegeben. Wir haben sie wahrgenommen.
Trotzdem, ich hätte noch vorsichtiger sein müssen.
Aber das konnte doch keiner ahnen. Nein, Doktor. Wenn es mich getroffen hätte, ich glaube nicht, dass Mike dann Ihnen die Schuld gegeben hätte.
Nein, nein, natürlich nicht.
Danke.
Wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, Sir... Lassen Sie uns an den Strand gehen, damit wir erstmal aus diesem Gestank hier rauskommen.
Alles, worauf unser Auge fiel, als wir den Platz überquerten, die Häuser, die Bäume, das Pflaster und die umherliegenden Metallsplitter, alles glitzerte unter einer dünnen Schleimschicht. Während der Nacht hatte dieser Schleim nur stark salzig und nach Fisch gerochen. Aber jetzt, unter der Einwirkung der Sonne, wurde der Geruch unerträglich. Wir waren froh, als wir den Strand erreichten.
Leichte Brise, das tut gut.
Ich bin gespannt, was man in London zu Ihrem Film sagen wird, Ted. Und natürlich auch zu Ihrem Augenzeugenbericht, Mike. Aber wichtig ist jetzt vor allem, dass unsere skeptischen Landsleute sich mit eigenen Augen überzeugen können. Und wir verdanken Ted ja sogar ein erstes Musterstück.
Ein Musterstück? Was denn?
Ein Stück von einem dieser Fangarme.
Wie haben Sie das fertig gemacht?
Als ich sah, was los war, habe ich mir meinen Dolch gegriffen. Und als dann der erste dieser Fangarme durch mein Fenster kam und mir über die Schulter fiel, habe ich ein Stück abgesäbelt. Es fiel zu Boden, schlängelte sich noch ein paar Mal hin und her und rollte sich schließlich zusammen. Wir haben es Johnny mitgegeben, zusammen mit dem Film und Ihrem Bericht. Er soll es in Kingston untersuchen lassen.
Phil, in Zukunft werden wir auch ein Messer bei uns tragen.
Meine Damen und Herren, Sie hörten den zweiten Teil des dreiteiligen Science-Fiction-Hörspiels »Kolonie im Meer« von John Wyndham.